Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Lieber Herr Dr. Lelei, wir sprechen über das Risiko des Kündigungsschutzprozesses oder aber möglicherweise den Ausweg über den Aufhebungsvertrag. Es ist die beliebteste Folge mit den meisten Abrufen hier im Podcast gewesen und immer wieder verweisen wir im Gespräch auf eine Alternative im Rahmen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Wir sprechen natürlich über den Aufhebungsvertrag. Grund genug, uns noch einmal in aller Ruhe und im Detail dem Thema zu widmen. Der Bedarf scheint ja sehr groß zu sein. Lieber Dr. Lelei, stimmt das eigentlich? Wie hoch schätzen Sie den Anteil von Aufhebungsverträgen im Rahmen der, ich sag mal, freiwilligen Beendigung von Arbeitsverhältnissen?
Mich freut das ungemein, Herr Krabbel, dass das eine beliebte oder die beliebteste Folge ist. Unser Lieblingsthema ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, der Aufhebungsvertrag. Das zeigt mir ein wenig, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch richtig unterwegs sind und den Schwerpunkt, der sich da lohnt, auch erkannt haben. Ja, wie ist es mit den Aufhebungsverträgen, das denn der Anteil? Also ich denke, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die Aufhebungsverträge spielen eine sehr, sehr große Rolle in der Praxis. Tagesaktuell oder statistisch das zu fassen, ist sicherlich schwierig. Aber es ist zum Beispiel so, dass es Erhebungen vom Institut der deutschen Wirtschaft gibt, die sind ein bisschen älter, aber da wurde zum Beispiel mal gesagt, dass bei ca. 20% von Beendigung von Arbeitsverträgen eine Abfindung gezahlt wird im Rahmen eines Aufhebungsvertrages. Meiner Meinung nach wäre das sogar noch fast zu wenig, denn es ist so, dass das gerade bei der Trennung von Fach- und Führungskräften fast die Regel geworden ist, dass man über Abwicklungs- bzw. Aufhebungs- und Abwicklungsverträge sich einigt.
Ja, Sie sprechen es gerade an. Es gibt verschiedene Worte, die gebraucht werden. Aber vielleicht, worum handelt es sich zunächst einmal bei einem Aufhebungsvertrag? Ist ein Auflösungsvertrag das Gleiche? Was kann da noch synonym verwendet werden?
Ja, ich denke, das ist das Gleiche. Auflösungsvertrag, das ist ja das, was das Gesetz verwendet. Das Wort, die Vokabel, das das Gesetz verwendet. Im Paragraphen 623 BGB, Aufhebungsvertrag oder auf Auflösungsvertrag, das Arbeitsverhältnis wird aufgelöst, ist ein Vertrag, also eine Vereinbarung, übereinstimmende Willenserklärungen zwischen Arbeitgeberin und dem betreffenden Arbeitnehmer. Und das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zum bestimmten Zeitpunkt beendet wird, im Gegensatz zu der Kündigung, die ja immer einseitig ist, eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, typischerweise ja von der Unternehmen ausgesprochen, aber selbstverständlich auch kann auch vom Arbeitnehmer ausgesprochen werden, der Aufhebungsvertrag eben ein echter Vertrag über das Ob, über das Wann der Beendigung und häufig auch mit garniert in Anführungszeichen über das Ob, also was da konkret passiert.
Ja, und vielleicht zwischendurch kurz zur Klarstellung, der Betriebsrat hat an der Stelle nichts zu suchen, richtig?
Absolut richtig, das ist der Charme vieler Aufhebungsverträge, übrigens nicht unbedingt immer nur aus Unternehmenssicht, also manchmal wird mir das in der Praxis gesagt, so ja, nicht, das muss der Betriebsrat nicht angehört werden, das mögen ja Unternehmen sehr gerne. Das ist richtig. In vielen Fällen ist das auch so der Vorteil, dass Unternehmen sich gesehen wird. Es gibt aber auch viele Arbeitnehmer, die sich denken, Mensch, Skinner, ich möchte hier vielleicht mehr oder weniger diskret ausscheiden und eine Beteiligung des Betriebsrats, die kommt mir gar nicht so zurecht. Und deswegen sind die dann auch ganz froh, dass man einen Aufhebungsvertrag still, leise, diskret ohne Beteiligung des Betriebsrats schließen kann.
Ja, dann haben wir schon den ersten wesentlichen Vorteil. Wovon ist denn das Ganze abzugrenzen? Also wovon grenzt sich der Aufhebungsvertrag ab?
Der Aufhebungsvertrag muss auf jeden Fall natürlich abgegrenzt werden von der Kündigung. Das ist ja auch ganz klar. Das ist ja fast das Gegenteil. Das ist etwas unjuristisch formuliert, ist mir klar. Aber die Kündigung, ich hatte es ja gerade schon kurz angedeutet, ist eben die einseitige Entscheidung vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer, das Arbeitsverhältnis zu beenden, auch gegen den Willen der anderen Partei, nicht? Also typischerweise Kündigungsschutzklagen werden dann erhoben, aber es gibt ja auch Arbeitnehmer, die gegen den Willen von Unternehmen ausscheiden. Das dürfen die einseitig durch Kündigung. Und der andere Punkt, und da werden wir ja gleich auch noch drauf kommen, ist der Abwicklungsvertrag. Und da ist es manchmal so, dass es nicht richtig auseinandergehalten wird. Das muss man aber, das ist wichtig, denn der Abwicklungsvertrag, und da sagt die Rechtsprechung auch immer in nicht zu überbietender Deutlichkeit, ist etwas anderes als ein Aufhebungsvertrag, denn der Abwicklungsvertrag setzt einen Beendigungstatbestand voraus und schafft ihn nicht selber. Also der Abwicklungsvertrag kann zum Beispiel auf eine Kündigung folgen oder typischerweise folgt er auf eine Kündigung. Also die Kündigung ist der Beendigungstatbestand und dann kommt der Abwicklungsvertrag und der Aufhebungsvertrag und der Auflösungsvertrag ist selber der Beendigungstatbestand.
Ja, wann greift man als Arbeitgeber idealerweise zu einem solchen Angebot? Betrifft es, naja, Sie haben gesagt, mehrheitlich vermutlich Führungskräfte, aber man könnte ja auf die Idee kommen, dass vielleicht, wie auch immer man das handeln möchte, aber massenhaft in irgendeiner Form durchzusetzen, wäre sowas möglich.
Arbeitgeber sind meiner Erfahrung nach deswegen häufig an Aufhebungsverträgen interessiert, aus den berühmten SGR-Erwägungen. SGR, das steht für schnell, geräuschlos und rechtssicher. Das heißt also, man kann den Aufhebungsvertrag schnell schließen, man kann das geräuschlos machen, Stichwort keine Betriebsratsbeteiligung und eben auch rechtssicher, wenn er lege artis gemacht ist. Das heißt also, ein Kündigungsschutzverfahren folgt dann regelmäßig eben nicht mehr. Das ist ja von Arbeitgeberseite häufig mit großer Rechtssicherheit zu sehen. Und dann habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, vielleicht auch bei schwer beweisbaren Vorwürfen, Stichwort verhaltensbedingte Kündigung, mich trotzdem zu trennen. Ich kann mich trennen von Arbeitnehmern mit besonderem Kündigungsschutz, schwerbehinderte Menschen, Betriebsratsmitglieder, Menschen in Elternzeit, die ja erstmal so nicht ohne weiteres von der Trennungsabsicht des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin betroffen sind. Also alles das kann ich tun und eben schnell, geräuschlos und rechtssicher.
Ja, ist es denn möglich, dass ich einer großen Anzahl von Mitarbeitern einen Aufhebungsvertrag vorlege, der natürlich angepasst ist individuell, das geht ja heutzutage relativ fix, und mich dann darauf zurückziehen kann und so den Betriebsrat ein bisschen aushebeln kann? Ist sowas möglich oder fällt mir das auf die Füße?
Ja, die Frage ist dann häufig nicht so sehr die Betriebsrats Beteiligung nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz, sondern die Frage ist dann hier, ob ich möglicherweise in eine Massenentlassung reinkomme, § 17 Kündigungsschutzgesetz, wenn das wirklich im großen Stil gemacht wird. Übrigens ist es auch gar nicht so ungewöhnlich, in Restrukturierungssituationen gibt es ja die berühmten, manchmal sagen auch die Leute berüchtigten freiwilligen Programme, ja, wo ja nach generellen oder standardisierten Bedingungen Aufhebungen angeboten werden und sich die Leute dann melden können, um solche Aufhebungsverträge abzuschließen. Das ist dann häufig die Vorstufe zu dann noch auszusprechenden betriebsbedingten Kündigungen, wenn man nicht genug Aufhebungsverträge zusammenbekommt. Das heißt also, ja, das ist möglich. Das ist auch ohne Betriebsratsbeteiligung nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz möglich. Man muss aber eben dann schauen, ob man nicht möglicherweise die Grenze zu einer Massenentlassung überschreitet. Also da muss man sich dann schon genau die Schwellenwerte auch anschauen.
Jetzt vielleicht nochmal ein Blick in die Praxis. Ist die Initiative seitens des Arbeitnehmers eher ungewöhnlich oder auch denkbar?
Ja, interessanterweise hätte ich Ihre Frage gerade vor einigen Jahren noch beantwortet. Ja, ist absolut ungewöhnlich. Mittlerweile ist es meiner Meinung nach nicht mehr so. Insbesondere dann, wenn wir über Fach- und Führungskräfte sprechen. Wir hatten ja auch in einer anderen Folge, sind wir ja darauf eingegangen, auf den Fachkräftemangel. Und der Fachkräftemangel, der geht ja, ist ja nur die eine Seite der Medaille, den der Fachkräftemangel, den Unternehmen empfinden, ist ja für Fach- und Führungskräfte auch eine Stärke auf dem Arbeitsmarkt, eine starke Verhandlungsposition. Und das erleben wir in den letzten Jahren immer häufiger, dass gerade Fach- und Führungskräfte an Unternehmen mit Aufhebungswünschen herantreten und sagen, Menschenskinders, ich habe eine lange Kündigungsfrist in meinem Arbeitsvertrag stehen, 3 Monate, 6 Monate oder wie auch immer. Ich möchte aber früher raus, weil ich ein besseres Angebot habe. Hier ist ein Aufhebungsvertrag. Das heißt also, da geht die Initiative ganz klar von den Arbeitnehmern aus. Das ist aber meiner Erfahrung nach begrenzt auf die Fach- und die Führungskräfte.
Ja, dann wollen wir vielleicht noch in aller Kürze, dafür, da könnte man natürlich eine komplett eigene Folge draus machen, aber vielleicht in aller Kürze darauf eingehen, was inhaltlich konkret geregelt wird und auf welche Bestandteile darf möglicherweise gar nicht verzichtet werden.
Ich habe mir mal vor vielen, 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 vielen Jahren 6 Punkte gemerkt, die in einem Aufhebungsvertrag, einem gut gemachten Aufhebungsvertrag drinstehen sollten. Einmal natürlich ganz klar das Beendigungsdatum. Ohne das Datum ist es ja gar kein Aufhebungs- oder Auflösungsvertrag. Dann typischerweise auch Zahlung einer Abfindung mit Höhe und Fälligkeit. Dann die Freistellung von der Arbeitsleistung, wenn das gewünscht ist, möglicherweise auch unter Urlaubsanrechnung. Dann die Rückgabe von Firmeneigentum und die Erzahlung eines Zeugnisses. Und dann ganz zum Schluss eine sogenannte Ausgleichsquittung oder manchmal wird sie auch ein bisschen moderner jetzt Erledigungsklausel genannt, dass man da auch noch regelt, dass jetzt wirklich alle vertraglichen finanziellen Ansprüche erledigt sind. Das ist also ja der berühmte Schlussstrich, an dem haben Unternehmen insbesondere ein Interesse.
Ja, dann kommen wir vielleicht zur Klageverzichtsklausel. Das ist ja auch ein nicht ganz unwesentlicher Punkt für die meisten Arbeitgeber. Wie formuliert man hier an dieser Stelle?
Das ist ein nicht unwesentlicher Punkt, wobei es immer wieder Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, naja, warum ist das überhaupt noch notwendig? Nicht? Weil wenn es doch ein Aufhebungsvertrag ist, dann gibt es ja auch keine Klage dagegen oder zumindest keine Klage gegen die Kündigung. Das ist natürlich so nicht richtig. Ich kann ja auch Aufhebungsverträge vor Gericht angreifen. Das heißt also, so eine Klageverzichtsklausel, meine ich, müsste nicht unbedingt standardmäßig sein, aber man sollte immer sie zumindest auf dem Zettel stehen haben und daran denken, ob man sie denn nun in dem Einzelfall braucht oder nicht. Und man könnte dann zum Beispiel die Klageverzichtsklausel so formulieren, indem man sagt, mit diesem Aufhebungsvertrag verzichtet der Arbeitnehmer auf eine Erhebung einer Kündigungsschutzklage oder darauf, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend zu machen.
Ja, dann kommen wir vielleicht zur Kehrseite. Welche rechtlichen Grenzen hat denn ein Aufhebungsvertrag?
Es gibt, wie überall im Arbeitsrecht, auch hier rechtliche Schranken. Vor allen Dingen das Bundesarbeitsgericht hat sich in den letzten Jahren immer wieder auch mit diesen Konstellationen beschäftigt, wo dann dieses Gebot des fairen Verhandelns in den Vordergrund gestellt wurde, was also ja nicht mehr und nicht weniger bedeutet, dass Arbeitgeber keine unmäßige Drucksituation schaffen dürfen, um also die Aufnahme oder die Abgabe der Willenserklärung oder den Abschluss eines Aufhebungsvertrags zu erzwingen. Und das sind sicherlich Themen, die man da im Hinterkopf haben muss. Und natürlich auch die Schriftform, die ja beim Aufhebungsvertrag nach wie vor gilt, Paragraph 623 BGB. Und das ist sicherlich auch einer der wichtigsten rechtlichen Grenzsteine, die da zu beachten sind.
Ja, genau. Sie haben es gerade angesprochen. Die Schriftform. Gibt es sonst noch Formen bzw. Erfordernisse, die eingehalten werden müssen? Denn die Materie ist ja schließlich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also nicht so ganz unwesentlich.
Ja, nicht so ganz unwesentlich, das stimmt. Aber theoretisch, und so etwas gibt es ja auch, kann ja ein Aufhebungsvertrag einfach nur ein Satz sein, solange er eben mit den beiden Originalunterschriften dann beendet wird, nicht auf demselben Dokument, Paragraph 623 BGB, wir hatten es schon angesprochen. Theoretisch könnte der Aufhebungsvertrag ja auch nur ein Satz sein, zum Beispiel, der sagt, das Arbeitsverhältnis wird im beiderseitigen Einvernehmen mit Datum zum Datum beendet und dann kommen die beiden Unterschriften. Wichtig ist eben, dass E-Mail, Fax, WhatsApp, Nachrichten, alles das ist unwirksam. Übrigens auch so etwas wie DocuSign haben wir in den letzten Jahren in der Praxis auch immer wieder gehört, also die berühmte elektronische Signatur, alles das ist nichtig als Verstoß gegen Paragraph 134 BGB.
Ja, und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt ausgeklammert, der, wenn man danach googelt, sofort sichtbar wird. Im Kern geht es nämlich für die meisten Arbeitnehmer um die regelmäßig vereinbarte Abfindung. Wie wird denn diese berechnet? Welche Richtwerte gibt es da? Was kann man da anlegen? Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Missverständnisse.
Es gibt sicherlich viele, viele Missverständnisse. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Krabbel. Es ist ja so, dass es in Paragraph 1 klein a Kündigungsschutzgesetz die Regelabfindung, die sogenannte Regelabfindung mit 0,5 Bruttomonats entgelten pro Beschäftigungsjahr festgeschrieben wurde. Wohlgemerkt, das beschäftigt sich nicht mit einem Aufhebungsvertrag, sondern mit der Hinnahme, also dem Nicht- oder dem Akzeptieren einer betriebsbedingten Kündigung. Das ist natürlich strukturell vergleichbar, deswegen wird das ja auch gerne herangezogen. Allerdings gibt es eben auch keinen Rechtsanspruch auf eine Abfindung im Aufhebungsvertrag. Manchmal wird es gesagt, ja, nicht ganz zu Unrecht, das geht so in die Richtung des fairen Verhandelns, dass eine Abfindung angeboten werden muss. Und typischerweise ist die Abfindungsgestaltung sehr stark abhängig von den Erfolgsaussichten bei einem fiktiven Kündigungsschutzprozess. So gehen ja auch Arbeitsgerichte gerne in Güteverhandlungen an die Sache ran. Das heißt, diese Abfindung, die Regelabfindung, diese 0,5 wird dann erhöht auf 0,75 oder noch mehr 1,0 oder sie wird reduziert auf 0,25, immer davon abhängig, wie denn die fiktiven Aussichten in einem fiktiven Kündigungsschutzprozess sein könnten. Im Ergebnis ist es fast immer Verhandlungssache.
Ja, und man könnte dem Ganzen aus dem Weg gehen, indem man alternativ eine Freistellung unter Vorzahlung der Bezüge vereinbart. Halten Sie das für eine gute Idee?
Halte ich für eine sehr gute Idee und vor allen Dingen beraten wir in der Praxis Unternehmen gerade immer in die Richtung, dass so etwas nicht leichtfertig weggegeben werden sollte als Unternehmen. Das ist ja ein echtes Incentive, Freistellung unter Vorzahlung der Bezüge. Teilweise sind das lange Kündigungsfristen von mehreren Monaten und das ist immer aus meiner Sicht, aus Unternehmenssicht, sollte das immer ein Teil des Verhandlungspaketes sein. Es ist auch so, dass Unternehmen zu Recht Interesse daran haben, wegen einer sonst vielleicht zu befürchtenden negativen Stimmung im Betrieb, möglicherweise aber auch anderen Dingen. Ich will jetzt nicht so ein böses Wort nennen wie Sabotage oder Geschäftsgeheimnisverrat, aber häufig gibt es da ja bestimmte Befürchtungen, häufig auch nicht zu Unrecht und die kann man abstellen, da kann man einen Riegel vorschieben, wenn freigestellt wird. Meiner Meinung nach ist es aber immer, ist ein Unternehmen immer gut beraten, wenn es das als Teil des Gesamtpakets sieht und nicht etwas, was auf jeden Fall und unverhandelbar angeboten wird.
Ja, und kurz vor Schluss möchte ich noch die Rechtsprechung ins Spiel bringen. Das hatten Sie auch schon mal kurz angedeutet. Da gibt es die ein oder andere interessante Entscheidung. Was sollte man zum Thema kennen?
Ja, man sollte zum Thema kennen, und das ist leider auch immer wieder ein Thema, dass die sehr, sehr strenge Rechtsprechung der Gerichte, und zwar durch alle Instanzen zur Schriftform, weil da, ich glaube, durch die Digitalisierung des Arbeitslebens und auch des Privatlebens vieler Menschen, man manchmal so versucht wird und gesagt wird, naja, wenn das doch so geht, überall per WhatsApp oder per E-Mail, warum geht das denn da nicht? Da geht es eben nicht. Die Schriftform ist die Unterschrift, die Originalunterschrift beider Parteien auf dem gleichen Dokument. Und da sind die Richter ganz, ganz streng. Das heißt, jeder Aufhebungsvertrag, der das nicht einhält, der ist zwingend unwirksam. Das kann man nicht mehr reparieren. Und dann eben auch die Rechtsprechung zu den Verboten und Überrumpelungssituationen, wo man Aufhebungsverträge verhandelt, wo man die abschließt, kann man zum Beispiel Leute auch zu Hause besuchen, wie sehen die Gespräche aus, die man da führt, wer darf bei den Gesprächen dabei sein, alles das ist Rechtsprechung, die da eine große Rolle spielt.
Ja, und zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit für ein Plädoyer, und zwar interessiert mich, was ist der wesentliche Vor- und Nachteil auf Arbeitgeber, aber eben auch auf Arbeitnehmerseite?
Ich fange mal mit den Nachteilen für die Arbeitgeberseite aus meiner Sicht an. Nachteil, und das sieht man in der Beratungspraxis auch immer wieder, das kann ich auch gut verstehen, dass häufig gesagt wird, naja, da muss man eine Abfindung zahlen, die das Budget entsprechend belastet. Häufig sind die Abfindungen auch mit einer Tendenz nach oben, weil wenn Arbeitnehmer gut verhandeln, die ja da rein verhandeln können, dass dann ein Kündigungsschutzprozess, der mit weiterem Zeitaufwand und Kosten verbunden ist, nicht geführt werden muss. Das wird manchmal eben in dem Sinn dann mit der Abfindungszahlung als Nachteil angesehen. Was natürlich auch ein Nachteil ist, dass der Arbeitnehmer zustimmen muss. Da muss man also schon ein bisschen geschickt auch verhandeln und dann auch wieder mit den Abfindungen verknüpft als weiterer Nachteil des Unternehmens sich, dass eventuell, gerade wenn es zu relativ hohen Abfindungszahlungen kommt, dass eine Präzedenzwirkung haben kann. Das muss man also im Hinterkopf behalten. Die Nachteile sind das, die Vorteile ganz klar, die hohe Rechtssicherheit, kein Kündigungsschutzprozess, also zumindest dann, wenn der Aufhebungsvertrag gut gemacht ist, schnell und geräuschlose Trennung, ich hatte es schon gesagt, und eben auch keine Anhörung des Betriebsrats.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay. Die Nachteile auf Arbeitnehmerseite dürften sich ja insofern spiegeln. Wir hören uns beim nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.